Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu unserer Lesung. Ich muss so diplomatisch unsere sagen, weil Sie haben mit Recht Christian Anders erwartet. Er ist leider immer noch krank, so dass ich heute noch einmal zu Ihnen sprechen werde. Ich habe Ihnen aber was Schönes mitgebracht. Sie haben ja die Karte schon gesehen. Etwas ganz anderes mal. Das Freizeitmagazin von 1975 hat es als Karate-Krimi bezeichnet. Christian Anders, der Hitparadenstar, einmal anders. Und Sie sehen ihn ja auch hier als Karatekämpfer. Sie wissen vielleicht oder vielleicht auch noch nicht, dass Christian Anders ja tatsächlich in jungen Jahren Karatelehrer war, mit einer eigenen Karateschule in München. Er hat sogar zeitweise Polizisten ausgebildet und hatte auch den schwarzen Gürtel. Also es ging so richtig karatemäßig zur Sache. So, dieses Buch, Karatemeister Steve Tender, Odyssee einer Rache, ist aber nicht nur jetzt ein reines Karatebuch, sondern es ist ein regelrechter Action-Thriller, sage ich mal. So richtig ein Buch für kalte, eisige Winterabende, wie wir das im Moment jetzt hätten. Man kann es an einem Wochenende runterreißen, so spannungsgeladen und voller Action ist dieses Buch. Es ist natürlich auch eine Love-Story. Es dauert also nicht lange, da beginnt diese. Ich lese Ihnen am Anfang nur mal einen kurzen Abschnitt vom Anfang des Buches vor. Es wird bestimmt das Bild des Karatekämpfers Christian Anders vor Ihnen auftauchen und das ist mit Sicherheit kein Zufall. Er trug weiße Kampfhandschuhe und gepolsterte Schuhe der gleichen Farbe. Sein braungebrannter, nur 60 Kilo schwerer Körper wurde von fast unnatürlich stark hervortretenden Muskelsträngen durchzogen, die die enorme Kraft des 1,72 Meter großen deutschen Karatekämpfers demonstrierten. Ansonsten war er nur noch mit einer Slip-ähnlichen schwarzen Dreieckshose bekleidet. Der nicht sichtbare Plastikprotektor sollte ihn vor Tritten in den Unterleib schützen. Seine sonst nach hinten gekämmten halblangen blonden Haare fielen nun in die vom Kampf erhitzte Stirn. Da stand er, ein paar tausend Kilometer von zu Hause entfernt und kämpfte. Er, Stefan Tent, 25 Jahre, Karatelehrer aus München. Er ist also in Tokio zum Zwecke eines Kampfes, einer Meisterschaft, die er natürlich auch gewinnt. Er kämpft im Finale gegen einen großen, starken, mächtigen japanischen Meister, von dem jeder eigentlich den Sieg erwartet, Yamashita. Er gewinnt diesen Kampf und es ist also alles toll. Er bekommt eine Siegprämie von 5000 Euro, hat das Rückflugticket nach Hause schon in der Tasche überlegt, was er für seine Schule mit diesen 5000 Euro machen kann. Aber es geht natürlich alles nicht so glatt, denn sonst wären wir ja am Anfang des Buches schon fertig. Er wird von diesem Gegner Yamashita, der den Kampfsport wahrscheinlich nur zur Tarnung betreibt, nach Hause eingeladen. Dieser Yamashita entpuppt sich als ein sehr mächtiger Mann, der kriminelle Geschäfte betreibt, der tief im Drogenhandel verankert ist und ein Netz von Macht und Gewalt und Korruption über Tokio ausgebreitet hat. Steve Tender verliebt sich nun auch gerade noch in die Freundin dieses mächtigen Yamashita. Es entspinnt sich eine Serie von verrückten Angelegenheiten. Wir denken an den Untertitel Odyssee der Rache. Er wird gejagt, es ergeben sich hier also die verrücktesten Sachen. Er muss sich verstecken, er muss verschwinden, er muss fliehen. Er wird sogar unter Mordverdacht gestellt und von der Polizei gesucht. Es bleibt am Ende keine andere Möglichkeit, dass er als blinder Passagier sozusagen mit Hilfe einer Geheimorganisation im Frachtraum eines Flugzeuges Japan verlässt. Und das ist eine verrückte Story. Und die Frage stellt sich, können Sie sich vorstellen, im Frachtraum eines Düsenjets tausende von Kilometern zurückzulegen. Wie sich das anfühlt, werden wir jetzt also mal einen kleinen Einblick bekommen. Der Steve Tender muss dazu, also es gibt eine geheime Absprache, er muss also zu einem bestimmten Zeitpunkt, einen bestimmten Punkt in diesen, der Frachtabteilung des Flughafens Tokio erreichen. Es gibt dort einen eingeweihten Mitarbeiter. Er muss durch ein ganz bestimmtes Tor, er muss auf einen Elektrokarren aufspringen. Dieser Mitarbeiter wird ihn dann zu diesem Flugzeug und in diesen Frachtraum bringen. Er fährt mit dem Taxi zum Flughafen, er hat ja genug Geld verdient durch seinen Kampf, das nützt ihm aber alles nichts. 2 Kilometer vor dem Flughafen hat das Taxi eine Panne und er steht da. Er hat nur noch wenig Zeit, er weiß, er muss unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt dort sein, sonst bricht alles zusammen, sonst ist er ausgeliefert und kommt dort nicht mehr weg. Er setzt an, er nimmt alle seine Kräfte zusammen, seine über Jahre antrainierten Kräfte und setzt an zu einem unwahrscheinlichen Sprint. Er muss die 2 Kilometer in kürzester Zeit zurücklegen, erreicht gerade in allerletzter Sekunde dieses Tor, diesen Punkt, an dem er sein muss. Er sieht den Elektrokarren, er sieht den Mann, er hofft inständig, dass es der Richtige ist. Stefan sah ihn von der Seite. Er passte genau auf Komos Beschreibung. Und auf dem Gepäck lag das verabredete Zeichen. Eine große gelbe Mütze. Das Gatter schob sich weiter nach vorne. Eine kleine Öffnung nur noch, vielleicht schulterbreit. Mit einer letzten gewaltigen Kraftanstrengung sprang er hindurch, den Körper im Flug seitwärts stellend. Er rollte sich auf dem harten Betonboden ab und hörte hinter sich das schwere Stahltor krachend in die Scharniere fallen. Der Elektrokarren nahm immer mehr Fahrt auf. Stefan überholte ihn auf der rechten Seite und warf sich auf den Sitz neben dem Fahrer. »Sie kommen spät«, meinte der Japaner. Die Düsen des 4-strahligen Jets liefen mit ohrenbetäubendem Lärm warm. Der Japaner, den der immer noch keuchende und am ganzen Körper fliegende, schweißüberströmte Karademann jetzt erst richtig wahrnahm, reichte ihm einen dicken Fellmantel und wies nach oben. Stefan nahm den Mantel, obwohl er sich im Augenblick keine ungeeignetere Bekleidung hätte denken können, und stieg von dem Elektrokarren. Er fiel sofort hin und schlug hart mit dem Kopf auf die Betonpiste. Die Motoren dröhnten und er verfluchte sich für seine Schwäche. Wie ein alter Mann wurde er von dem Japaner zur Leiter geführt. Seine Knie schlotterten. Plötzlich fror er, und das bei einer Außentemperatur von 29 Grad Celsius. Während er mühsam die Eisenleiter hochkroch, all seine Kräfte benötigend, um nicht abzustürzen, durchfuhr ihn der Gedanke, dass ein normaler Hund eine bessere Kondition hatte als er, ein 12 Jahre lang nahezu ununterbrochen trainierender Karatemann. Ein 2 Kilometer Sport hatte ich geschafft, dachte er, während er die letzten Zentimeter hochkeuchte. In diesem Zustand könnte dich jedes Kind besiegen, Steve Tender. Er ließ die Sprossen der nur angelehnten Leiter los, griff nach der Stahlkante der Frachtraumöffnung und zerschnitt sich beide Hände. Aber davon spürte er jetzt nichts. Mit dem letzten Rest an Kraft, der ihm noch verblieben war, zog er sich hoch und ließ sich mitsamt dem Fellmantel, den er sich über die Schulter geworfen hatte, in den dunklen, stählernen Bauch des Düsenriesen fallen. Es wurde gleich noch dunkler um ihn. Irgendetwas Hartes, Scharfes war ihm im Weg. Er sah es nicht, er fühlte es nur, als er mit seinem Schädel hart draufschlug. Für seinen vom Schmerzen gepeinigten Körper erschien es fast wie eine Erlösung, als er jetzt das Bewusstsein verlor. Er erwachte in 10.000 Metern Höhe. Es war dunkel und eiskalt. Er befand sich im Bauch eines Düsenflugzeuges, genauer gesagt in dessen Frachtraum. Das infernalische Donnern der Düsenaggregate übertönte jedes Geräusch. Sich akustisch zu orientieren war hier kaum möglich. Und bei der völligen Dunkelheit, die ihn umgab, hätte er die Augen ebenso gut schließen können. Er musste sich auf seinen Tastsinn verlassen. Schließlich entschloss er sich, irgendetwas zu tun, etwas, das ihn von dem heißen Pulsieren seines Blutes ablenkte. Trotz der Eiseskälte um ihn herum trieb es ihn mit höhnischer Beharrlichkeit wahre Paukenschläge der Qual durch seinen zitternden Körper, der hilflos den ohrenbetäubenden Schwingungen ausgeliefert war, Bäche die dröhnenden Motoren des mit über 1000 Stundenkilometern fliegenden Düsenriesen erzeugten. Gerade war es ihm mit Mühe gelungen, sich aufzurichten, als er plötzlich für Sekundenbruchteile in der Luft hing. Einen Atemzug später knallte er mit unvorstellbarer Wucht wieder nach unten. Der Karademann griff, am Boden liegend, nach seinem linken Knie, aus dem mit einem Mal jedes Gefühl gewichen war. Er versuchte, das Bein auszustrecken. Eine Flamme des Schmerzes schlug in ihm hoch. Und einmal mehr entrang sich ein qualvoller Schrei den Lippen des Mannes. Ein Schrei, der sich gegenüber dem nervenzerfetzenden Donnern der Düsenaggregate wie das Piepsen einer Maus ausnahm, die durch das Gebrüll von Löwen erschreckt wird. Zuerst hatte er gehofft, seine Augen würden sich an die Dunkelheit um ihn herum gewöhnen. Doch dann erkannte er, dass in diesem hermetisch abgeschlossenen Raum nicht der leiseste Schimmer von Licht dringen konnte. Es war immer noch so wie vor Stunden. Ohrenbetäubender Lärm, eisige Kälte und in seinen Händen immer stärker werdende Schmerzen, die er durch keine noch so intensive Konzentrations- oder Atemtechnik beseitigen konnte. Wenn nur diese Kälte nicht wäre. Er fühlte seine Platzwunde an der Stirn. Das Blut war zu einer dicken Kruste geronnen. Die Holzkiste, auf deren Kante er mit der Stirn geschlagen war, schien das einzig größere Gepäckstück zu sein. Ansonsten ertastete er um sich herum nur Koffer und Taschen und noch eine andere, kleinere Kiste mit Eisen beschlagen. Von irgendwoher kam ein penetranter Gestank. Die Trennwand zur einen Seite hatte er bereits erkundet, doch weder eine Tür noch eine sonstige Öffnung verriet ihm, woher dieser Geruch kam. Er wollte es noch einmal an der gegenüberliegenden Trennwand versuchen. Vor Kälte mit den Zähnen klappernd, in seinen Pelzmantel gepackt, kroch Steve Tender auf allen Vieren zur anderen Seite des Frachtraumes. Wenn er am Boden war, stellte er fest, dass der Geruch intensiver wurde. Er suchte deshalb nicht noch einmal den oberen Teil der Trennwand ab, sondern schloss daraus, dass die Öffnung in der unteren Hälfte der Wand sein musste. Und dass sie mit Sicherheit in einen Raum führte, der für die Beförderung von Tieren konstruiert war. Diesen Raum hatte man vielleicht geheizt. Steve Tenders Vermutung erwies sich als richtig. Er folgte seinem Geruchssinn und stieß unsanft gegen die Trennwand, hinter der sich der Frachtraum für Tiere befinden musste. Jetzt fühlte er auch die Öffnung der nahezu 2 Meter hohen Tür. Erst als er ein großes Gepäckstück beiseite schob, fand er den Riegel. Er überlegte, ob er ihn einfach zurückschieben und die Tür öffnen und in den sicherlich warmen Raum gehen sollte. Einen Augenblick lang zögerte er. Vielleicht waren hinter dieser Tür Hunde, die nur darauf warteten, von ihrem unfreiwilligen Aufenthaltsort zu entkommen. Sie würden ihn sicher angreifen. Dennoch schob der Karademann den Riegel beiseite und öffnete die Tür. Er hatte das Gefühl, die nächsten Schritte nicht aus eigenem Antrieb zu tun. Eine wohltuende Wärme drang aus dem Dunkel, umhüllte seinen durchgefrorenen Körper und zog ihn hinein. Er trat in den Raum, in dem ebenfalls völlige Dunkelheit herrschte, und schloss die Tür hinter sich. Eine angenehme Schwere durchdrang ihn und er ließ sich einfach zu Boden gleiten. Diese herrliche Wärme, die kribbelnd durch jede Faser seines geschundenen Körpers drang, ließ ihn alles ertragen. Den immer noch wild pochenden Schmerz in seinen Händen, den alles übertönenden Lärm der Düsenmotoren und den Geruch. Diesen Geruch, der sich nun ins Infernalische steigerte. Es roch hier wie in einem Vogelkäfig, den man ein Jahr lang nicht ausgemistet hatte. Steve Tender ertappte sich dabei, dass er etwas tat, was eigentlich unsinnig war. Er schrie, ist hier jemand? Natürlich war da niemand. Das Flugzeug flog offenbar durch eine Schlechtwetterzone, denn plötzlich wurde der Karademann nach oben geschleudert. Höchst unsanft prallte er mit dem Kopf gegen ein Eisengitter. Er hielt sich mit beiden Händen an den Stäben fest und erfuhr als nächstes einen fürchterlichen Schmerz im linken Handgelenk. Ein Tier hatte sich dort festgebissen und raubte ihm nahezu die Sinne. Steve Tender versuchte, seinen Arm von den gnadenlos zupackenden Zähnen wegzureißen. Das erhöhte seinen Schmerz jedoch nur um ein Vielfaches. Er fühlte sich an seiner Hand immer mehr in das Gitter hineingezogen. Er langte mit der rechten durch die Stäbe und fühlte den Kopf eines Hundes, dessen zuschnappende Kiefer sich seines Handgelenks bemächtigt hatten. Die Finger des Karatemannes tasteten weiter und krallten sich dann um einen zottigen Hals. Er lenkte das Bewusstsein weg von dem Schmerz, den das Tier ihm zufügte, und konzentrierte sein absolutes Hara-Bewusstsein auf die sich langsam um die Gurgel des Tieres schließenden Finger. Bei einer Demonstration vor 2 Jahren in London hatte er schon einmal bewiesen, zu welchen Leistungen seine Hände imstande waren. Damals hatte er mit seiner rechten Hand mühelos ein großes Stück Fleisch aus dem Körper eines toten Schweines gerissen. Der Biss des Hundes lockerte sich. Da handelte der Karatemann. Seine Finger, die eben noch mit stählerner Härte an der Gurgel des Tieres zerrten, glitten nach vorne und schlossen sich um seinen haarigen Kiefer. Er fühlte aber auch messerscharfe Zähne und heißes, vom Geifer nasses Fleisch. Mit einer letzten gewaltigen Anstrengung brach er den Unterkiefer des Tieres zur Seite weg, sodass er nur noch an einigen Sehnen hing. Steve Tender fiel nach hinten auf den mit Stroh bedeckten Metallboden. Jetzt wehrte er sich nicht mehr gegen diese lähmende Schwäche, die ihn wieder befallen wollte. Ungehindert konnte sie jede Faser seines Körpers durchdringen. Am Boden liegend erwartete er die Dunkelheit, die so anders war als die, die ihn bisher umgeben hatte. Es war schön und erlösend. Er glitt hinüber in eine Welt aus unsichtbarer Watte, in der Gefühle wie Glück und Schmerz ohne Bedeutung waren. Es gab nur das Nichts. Ein eisiger Schreck durchfuhr McCoy, den Mann vom Bodenpersonal auf dem International Airport von Los Angeles, als er die Stahlleiter zum Frachtraum herunterklappte. Ein toter Mann fiel ihm entgegen. »Du liebe Güte«, murmelte McCoy. »Das gibt wieder Ärger mit der Polizei. Wie ist der nur da hineingekommen?« Der zweite Gedanke des Lademannes war, den Notarzt zu rufen. Er hastete zum Cockpit und forderte den Flugkapitän auf, über den Tower Arzt und Rettungswagen herbeizurufen. »Ist er wirklich tot?«, wollte der Flugkapitän wissen. »Well«, grunzte McCoy, »sieht verdammt danach aus.« »Dann sorgen Sie dafür, dass der Mann nicht gesehen wird«, befahl Sanders. »Ich will hier keine Panik unter den Passagieren anrichten.« McCoy schaffte den Mann zusammen mit einem Kollegen wieder in den Frachtraum. Dann heulte schon die Sirene des Notarztwagens heran. »Dr. Murphy«, stellte sich der Arzt vor, »wo ist der Mann?« »Hier«, sagte McCoy und zog die olivfarbene Zeltplane vom Gesicht des Mannes. Er hatte diesem so die letzte Ehre erweisen wollen. »Der ist doch nicht tot! Mann Gottes, was machen Sie denn?« Der Arzt hatte nach einer kurzen Untersuchung festgestellt, dass noch Leben in dem Totgesagten war. »Naja, ich bin kein Arzt. Woher soll ich das wissen?«, wehrte sich McCoy. »Also los«, schnarrte Dr. Murphy. »Der Mann muss sofort ins Krankenhaus.« Sie hoben ihn aus dem Frachtraum heraus auf eine Tragbare. Die Türen klappten zu. Sogleich brauste der Notarztwagen davon und zog sein Sirenengeheul hinter sich her. So, meine Damen und Herren, bis hierher. Ich danke Ihnen. Wenn Sie noch mehr an anderen Büchern interessiert sind, ich lade Sie herzlich gerne an unseren Stand ein. Wir haben alles mit, wir haben auch Autogrammkarten da. Sie können auch gerne hier in diesem Heft blättern, sowie natürlich auch in allen Büchern. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.